deinen Drängen, Herr Jesus. Amen. Herr Jesus. Amen. Ja, die Liebe des Herrn ist etwas, was unser Herz immer wieder erreichen soll und uns erweichen soll. Ich glaube, es ist gut, dass in dieser Zeit der Herr zu uns redet, unser Herz weich zu machen. Wir haben letzte Woche auch in Zürich gelesen, dass die Herzenshärte so eine Sache ist, die so schnell geschehen kann. Aber der Herr erwirbt immer wieder. Wie wir gerade gesungen haben, deine Liebe, Jesus, zieht mich, drängt mich. Von vorne zieht sie, von hinten drängt sie. Von allen Seiten. Aber stehen wir in diesem Einfluss der Liebe des Herrn? Oder entziehen wir uns dem Einfluss dieser Liebe so gern, gell? Und wir haben den Eindruck, dass der Herr uns neu zeigen muss, auch wie diese Liebe uns für den Aufbau drängt. Am Ende drängt es den Herrn nicht einfach nur ans Kreuz, weil der Vater gesagt hat, geh ans Kreuz, sondern am Ende drängt den Herrn etwas, was er noch vollendet sehen will. Am Ende drängt die Braut, die ihm bevorsteht, die ihm versprochen ist. In Hebräer 12, Vers 2 gibt es den Vers, in dem wir wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Der Herr hat das Kreuz, heute Morgen haben wir von den Schmerzen gehört, gell? Dass es Schmerzen für den Herrn waren, ans Kreuz zu gehen, physische Schmerzen und auch sicherlich Schmerzen, die über den Körper hinausgingen. Dazu war es Schande. Aber er hat es erduldet, weil er eine vor ihm liegende Freude hatte. Und jetzt müssen wir uns auch fragen, haben wir auch diese vor uns liegende Freude? Herr Jesus, was ist denn unsere vor uns liegende Freude in der Gemeinde? Warum sind wir denn hier? Nur um zu erdulden? Dann glaube ich, sind wir nicht so lange hier, als wenn wir nicht irgendwann die Freude, vor uns liegende Freude sehen. Und am Freitagabend haben wir schon einen kleinen Einblick bekommen an diese Freude. Die Eva, die endlich ist, sie ist Eva. Endlich ist sie ein Gegenüber, eine vollendete Gemeinde, ein vollendetes Gegenüber für den Herrn. Umgewandelt, ist das nicht vor uns liegende Freude? Eine Eva, die bereit ist für die Hochzeit. Und eine Hochzeit, die frei ist vom Feind. Da ist vollendet. Da hat Gott sein Werk vollendet. Herr Jesus, das ist eine Freude. Und Herr, bring uns in diese Freude wieder mehr hinein. Und wir brauchen auch jetzt schon Freude. Wir brauchen auch jetzt schon wieder Freude an dem, was der Herr heute tut. Freude am Gemeindeleben. Freude an den Geschwistern. Freude am Aufbau. Das muss der Herr immer wieder herstellen. Und umso mehr der Herr uns das zeigt, desto mehr merken wir auch, dass das, ich muss sagen, wenn wir das Kreuz so in der Vergangenheit manchmal angeschaut haben, dann haben wir das so als Anwendung gelernt. Ich nehme das Kreuz, so ein bisschen Medizin auf die Haut, ich wende das Kreuz an und der Rest von mir bleibt so, wie er ist. Das Kreuz ist keine Anwendung, kein Werkzeug. Das Kreuz ist nicht einfach etwas, was du benutzen kannst, um dem Herrn näher zu sein. Das Kreuz ist, Herr Jesus, es ist kein Müssen. Es ist ein, wie wir heute Morgen gehört haben, ein Drängen. Und ich genieße das. Mehr und mehr. Und diesen Einblick zu bekommen in das, was der Herr mit seinem Kreuzestod und unserem Kreuzestod gemacht hat. Es ist ein Drängen aus Liebe. Aber es schließt auch nicht nur einen Teil von mir ein, sondern es schließt mich auch ganz ein. Und es ist eben keine Sache, die situativ passiert. Jetzt ist Versammlung, jetzt muss ich das Kreuz nehmen. Das ist ein Irrglaube unserer religiösen Schicht, die wir heute Morgen gehört haben, zu denken, Versammlung ist Aufbau. Es ist Aufbau, aber es ist nicht alles. Aber deswegen sind wir so versucht, auf die Versammlungen zu achten. Jetzt kommt Versammlung, jetzt muss ich den Herrn nehmen. Jetzt brauche ich das Kreuz, sonst kommt das nicht gut. Aber das Kreuz ist etwas, was außerhalb der Versammlung, merke ich vor allem, sehr viel mehr Raum braucht. Es braucht es in meiner Familie. Da geschieht Aufbau. Es braucht es sicherlich in der Versammlung. Es braucht aber auch außerhalb der Versammlung dieses Gekreuzigtsein mit dem Herrn, denn sonst bete ich für keinen. Es braucht außerhalb der Versammlung meine Bereitschaft, sonst predige ich keinem das Evangelium. Also dieses Wirken hat eine Sache, die nicht auf Versammlungen begrenzt ist. Und diese Liebe, die will sich Raum schaffen. Es ist eine Übung, es ist eigentlich die wahre Übung des Geistes, diesem Ziehen und diesem Drängen der Liebe nachzugeben. Und wir können einen Vers lesen aus 5. Mose, wo mich der sehr berührt hat, was diese Liebe bewirken kann. Fünfte Mose 15. Wie dann schreiben? Verliert man so viel Zeit. 5. Mose 15, Vers 12 bis 17. Ihr könnt es lesen, ich schreibe hin. Nein, das ist zu lang, nicht 15 bis 12 bis 17. Wir können lesen von 16 bis 17. Also da geht es um die Freilassung gekaufter Sklaven, das Erlassjahr. Vielleicht können wir lesen 5. Mose 15, 16 bis 17. Amen. Und
es soll geschehen, wenn er zu dir sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht. Dann sollst du einen Frieden nehmen und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen.
Amen.
Und er wird für immer dein Sklave sein.
Und auch deine Sklavin sollst du so behandeln. Amen. Das ist eine gute Aussage. Dem Herrn zu sagen, ich will nicht von dir weggehen, weil ich dich und dein Haus liebe.
Amen.
Amen, Herr Jesus. Dann gibt es eine Parallelstelle in 2. Mose 21. Das ist die Steigerung. 2. Mose 21, Vers 5. Da sagt er, falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen. In der Luther-Übersetzung sagt er, ich will nicht mehr frei werden. Was die Liebe alles bewirkt. Das hat mich sehr berührt. Die Liebe kann bewirken, dass ich dem Herrn sage, ich habe dich und dein Haus lieb. Ich will nicht mehr frei sein. Weißt du, was unsere Freiheit uns bedeutet? Also ich habe dem Herrn, als ich den Vers gelesen habe, ehrlich sagen müssen, ich brauche noch ein bisschen, um wirklich mit ganzem Herzen zu sagen, ich will nicht mehr frei sein. Weißt du, in der Gemeinde, nicht mehr frei zu sein, das ist eine Erfahrung, die wir in der Gemeinde brauchen. In der Gemeinde sind wir nicht frei, alles zu tun. In der Gemeinde hat vor allem mein alter Mensch keine Freiheit. Ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder. Ich will nicht mehr frei sein. So soll ihn der Herr vor Gott seinen Gott bringen und an die Tür und an den Türpfosten stellen. Und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren. Dann soll er ihm für ewig dienen. Dieser Pfriem durch das Ohr, an den Holzpfosten, an das Holz, das ist das Kreuz. Das ist die Wirkung des Kreuzes im Haus des Herrn. Wenn der Herr mein Ohr durchbohren kann, wenn der Herr mich zu einem hörenden Sklaven für immer machen kann, einer, der freiwillig sagt, ich will nicht mehr frei sein. Wir sind nicht mehr so frei, wie wir manchmal denken. Und das ist gut. Also in der Gemeinde haben wir immer wieder Erfahrungen, dass die Freiheit, meine Freiheit, beschnitten wird. Wir brauchen wirklich so ein Kennen des Herrn, was diese Freiheit, unsere Freiheit betrifft, was unsere so gesuchte Freiheit betrifft. Und diese Liebe, das ist so wunderbar, wenn diese Liebe sowas bewirken kann, wenn der Herr uns so drängt in uns, dem Herrn zu bekennen, ich will nicht mehr frei sein. Ich glaube, der Vater genießt das. glaube, der Herr eines solchen Sklaven, der gesagt hat, der so einen Sklaven gekriegt hat, der sagt, ich will nicht frei. Lass mich nicht frei. Ich habe zwar das Recht, jetzt nach 7 Jahren zu tun und zu lassen, was ich will. Der wird freigelassen. Der ist kein Sklave mehr. Und dann kommt der Sklave und sagt, ich liebe dich, meinen Herrn. Das zeigt, dass es nicht nur ein Sklave. Das ist eine Beziehung zu dem Herrn. Da ist etwas gewachsen in 7 Jahren. Wenn du so willst, ein Aufbau geschehen, dass du nicht einfach nur weggehen kannst. Herr Jesus, wie ist unser Herz? Können wir einfach weggehen vom Herrn und von der Gemeinde? Oder was ist gewachsen in dieser 7 Jahre Sklaverei mit dem Herrn in der Gemeinde? Ich finde es so kostbar, wenn diese Zeit genutzt ist, dass unsere Liebe so wächst, dass der Herr sagen kann, dass wir sagen können, Herr, ich will nicht mehr frei sein. Es gibt ein anderes Beispiel, wo der Herr spricht. Ja, die Liebe kann wachsen oder sie kann auch erkalten, gell? Und in Matthäus 24, müssen wir eigentlich nicht lesen, aber da sagt er einfach, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und jetzt, glaube ich, ist gut für uns und rettend für uns, wenn wir sehen, was fördert unsere Liebe zum Herrn und zu seinem Haus und was lässt unsere Liebe zum Haus und zum Herrn erkalten. Und ich glaube, wir brauchen da eine klare Unterscheidung, weil wir wollen nicht die sein, deren Liebe erkaltet am Ende. Er sagt sogar, in vielen wird sie erkalten. Das ist keine kleine Sache. Wenn viele erkalten und ein Überrest übrig bleibt und du denkst, Herr, wer liebt dich denn noch und wie können wir eigentlich bewahrt werden davor, dass die Liebe in uns erkaltet? Herr Jesus, der Herr muss uns ins Gebet bringen. Herr Jesus, wie wir die Liebe des Herrn bewahren und noch ausbauen können. Und wir wollen einfach 2, 3 Punkte anschauen, worauf wir achten können und sollen mit dem Herrn. Denn das, was die Liebe erkalten lässt, ist nicht einfach nur, das passiert nicht einfach nur so, sondern wir müssen auch sehen, dass da einer daran interessiert ist, dass unsere Liebe erkaltet. Er sagt hier, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, weil Dinge in dieser Welt sind, die wir angenommen haben, die für uns so selbstverständlich sind, die aber unsere Liebe erkalten lassen, oder weil wir, wie wir heute Morgen gehört haben, diese religiöse Schicht haben, die unsere Liebe erdrückt, dämpft. Herr Jesus, das ist nicht einfach nur so da, sondern da muss man auch sehen, da ist einer, der das als Ziel hat, dass unsere Liebe erkaltet. Wir stehen in diesem Konflikt, kann man sagen. Einerseits wollen wir, dass die Liebe wächst und andererseits ist ein anderer da, der genau das verhindern möchte. Und ich glaube, ein Punkt, der die Liebe erkalten lässt, ist bei uns manchmal ein Erstaunen darüber, was uns in der Gemeinde widerfährt. Manchmal sind wir erschrocken darüber, was in der Gemeinde passiert. Aber wie wir gerade gesagt haben, einerseits müssen wir nicht erschrecken, was da in der Gemeinde passiert, denn das ist das Ziel Gottes, dass die Gemeinde gebaut wird und das ist das Ziel des Feindes, die Gemeinde zu zerstören. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Die Gemeinde ist der beste Ort auf dieser Erde. Es ist der schönste Ort, wo wir Einheit genießen, wo wir die Wirklichkeit des Herrn berühren. Es ist eigentlich ein Ort des Friedens, den du nirgendwo sonst findest. Und deswegen sind wir manchmal erschrocken, wenn der Feind angreift, weil wir denken, das passt doch gar nicht zusammen. Das ist doch die Gemeinde des Herrn. Da muss es doch Frieden geben. Ja, von uns aus schon. Aber von der Seite des Feindes aus oft nicht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu haben, der Feind greift die Gemeinde an. In vielen Stücken, auf verschiedene Weise, in einer gewissen Regelmäßigkeit sogar. Wir können uns mit diesem Sinn wappnen. Dass wir nicht erschrocken sind, wenn irgendwas passiert. Wir denken, oh, das habe ich ja in der Gemeinde noch nie erlebt. Ja, einerseits ist die Gemeinde wirklich diese Stadt des Friedens und auf der anderen Seite, und wir wollen diesen Frieden verteidigen. Aber wir müssen auch bewusst sein, dass diese Stadt des Friedens, die Gemeinde des Herrn angegriffen wird vom Feind. Und die Liebe angegriffen wird, der Glaube angegriffen wird. Und das ist nicht unmöglich ist, dass wir weggeführt werden, nur weil wir in der Gemeinde sind. Es liegt an unserem Herzen, gell? Und auf der anderen Seite wirkt der Feind und auf der anderen Seite ist der Herr immer noch größer. Der Herr ist immer noch größer als der Feind. Aber wenn wir ehrlich sind, benutzt der Herr sogar manchmal den Feind, um etwas in der Gemeinde zu tun. Er beweist noch mehr, dass er der Herr ist in der Gemeinde. In 1. Petrus 4, Vers 12 und 13. Das ist die andere Seite, über die wir manchmal erstaunt sind, wo wir, glaube ich, aber nach meinem Eindruck ein bisschen mehr hineintauchen. Wo er hier, der Petrus sagt, in 1. Petrus 4, Vers 12 und 13, ihr Lieben, Amen, ihr Lieben. Amen. Er hat auch eine Beziehung zu den Heiligen. Ihr Lieben, lasst euch durch die Feuerglut der Leiden unter euch nicht befremden, die zur Prüfung über euch kommt. Es begegne euch etwas Fremdes, sondern im Maße, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt, freut euch, damit ihr euch auch der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Jauchzen freut. Amen. Und noch Vers 17. Denn es ist Zeit, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Und wenn zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die beim Evangelium nicht gehorchen? Amen. Das ist das Zweite, was der Herr auch im Haus des Herrn tut, dass es gibt auch ein Gericht. Und das ist auch die Wirkung des Kreuzes an uns, dass der Herr manches im Haus noch richtet. Weißt du, unser Körper nimmt nicht immer nur alles auf. Unser Körper hat einen natürlichen Stoffwechsel und manches wird auch ausgeschieden. Genauso ist es mit dem Leib des Herrn auch. Der Herr wird das, was er nicht mehr Nahrung gibt, die Nährstoffe gibt für den Leib, das muss der Herr ausscheiden. Alles, was von mir, von meinem alten Menschen, keine Nahrung gibt, das will der Herr ausscheiden aus seinem Leib. Das kann er nicht gebrauchen. Er hat kein Säckchen, wo das alles am Leib noch drin bleibt. Das ist eine ganz normale Reaktion. Herr, wasche das raus, damit neue Speise kommen kann, neues Leben kommen kann. Und Herr Jesus, dieses Leiden, dieses Gericht anzunehmen, das ist ein Punkt, dem wir uns bewusst sein müssen in der Gemeinde, dass der Herr das tut. Es braucht so ein Annehmen von dem, was der Herr tut. Ein Annehmen, was der Herr in der Gemeinde tut. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist der Herr, der an dem Haus des Herrn das Gericht beginnen lässt. Unsere Seele, von der wir heute Morgen gesprochen haben, die das Bequemliche sucht, die versucht eigentlich immer widrige Umstände zu vermeiden. Wir versuchen immer, dass es uns gut geht. Und wir haben es gern, wenn es uns gut geht, und das ist auch wichtig. Aber wenn wir in der Gemeinde nur sind, damit es uns gut geht und weil wir Widrigkeiten umgehen wollen, dann müssen wir noch erkennen, dass es Widrigkeiten in der Gemeinde geben wird. Immer geben wird. Immer wenn mein alter Mensch in die Gemeinde kommt, wird es Widrigkeiten geben. Immer wenn der Feind in irgendetwas in mir aufstehen will, gibt es Widrigkeiten. Die kann ich nicht umgehen. Da muss ich mich dem stellen. Ich muss mit dem Herrn darüber Gemeinschaft haben. Herr, wie gehe ich jetzt damit um? Da taucht was in mir auf. Ein Umstand, wie gehe ich damit um, Herr? Wie gehst du damit um? Ist das von dir? Ist es etwas, was zu richten ist? Ist es etwas, was bleiben kann? Bist das du, Herr? Bin das ich? Einfach in Gemeinschaft mit dem Herrn zu bleiben, das ist so wichtig, um nicht den Widrigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und wenn ich nicht geübt bin da drin, dann werde ich immer denken, Segen ist nur, wenn alles gut ist. Wir hatten neulich eine Erfahrung, da hat jemand uns gesagt, ich will, dass die Gemeinde gesegnet ist, dass sie fröhlich und frei ist. Und das stimmt. Wenn wir fröhlich und frei sind, hoffe ich, sind wir im Segen des Herrn fröhlich und frei. Aber fröhlich und frei ist nicht ein Merkmal des Segens. es ist Segen, wenn das Gericht am Haus Gottes anfängt. Wie ungesegnet wären wir, wenn der Herr sagen muss, diese Gemeinde richte ich nicht mehr. Da habe ich nichts mit zu tun. Das wäre tragisch, weil dann wäre wirklich der Segen weg. Herr Jesus, wir wollen keine Wohlstandsgemeinde, in der es uns nur gut geht. Es gehört wirklich dieser Wandel mit dem Herrn im Kreuz, gehört dazu. Und es gibt Dinge, die uns ans Herz gehen und die wir auch ans Herz lassen müssen. Und manchmal dauern diese Phasen auch etwas länger. Ich habe bei mir gemerkt, wenn so eine Situation kommt, eine Prüfung kommt, der Herr mit dem Gericht im Hause beginnt, dann sage ich, nach 3 Tagen kommt doch Auferstehung, oder? Herr, jetzt sind schon 2 Tage. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe kein Anrecht auf diese 3 Tage. Ja, der Herr ist nach 3 Tagen auferstanden, aber die Behandlung des Herrn ist manchmal länger als 3 Tage. Und ich möchte einer sein, der das mit dem Herrn erdulden lernt. Das aushalten lernt. Wenn es auch mal durchs Tal geht, der Herr ist ja dabei. Aber es kann auch mal länger durchs Tal gehen. Und ich möchte nicht denken, oh, jetzt geht es schon 3 Tage oder 4 Tage durchs Tal. Jetzt habe ich die Auferstehung verpasst. Ja, manchmal denken wir so, also 4 Tage geht es mir schon schlecht. Also das kann der Herr nicht sein. Es geht nicht um mein Schlechtsein. Es geht um, bin ich beim Herrn? Oder bin ich in mir selber? Manchmal braucht der Herr ein bisschen länger als 3 Tage, bis wir wirklich uns mit dem Tod des Herrn eins machen. Dann braucht es auch ein bisschen länger. Aber Herr Jesus, diese Zeit, dieses Erdulden, die Liebe duldet alles. Ich glaube, das ist ein Dulden der Liebe, was ich auch noch lernen möchte, Herr. Auch wenn es mal länger dauert. Und es darf nicht zu lange dauern, Herr Jesus, die Versammlung. Eins, was der Feind auch sehr benutzen will, ist, dass wir vermeiden diese Situation, dass wir denken, der Feind greift nicht an oder das ist das Gericht im Hause des Herrn, dass wir das ausblenden. Das ist eine Taktik des Feindes, uns zu sagen, alles prima, kannst du bleiben. Eine andere Taktik, die der Feind bringt, ist den Aufbau, und darüber reden wir ja eigentlich, wir wollen ja, dass die Gemeinde aufgebaut wird, den Aufbau hindert. Und das hindert, wenn wir die Situation des Herrn nicht so annehmen. Eine Sache, die den Aufbau auch hindert, sind unsere eigenen Fähigkeiten, an denen der Herr mit seinem Kreuz wirken möchte. Eigene Fähigkeiten stören den Aufbau, habe ich mir aufgeschrieben. Weil ich dann nicht mehr nach dem Herrn suchen muss. Weil meine eigenen Fähigkeiten mich so unabhängig machen. Ich kann das ja. Und in das, was ich kann, da redet mir keiner rein. Das ist die große Gefahr. In der Religion, im Christentum wird oft genau nach diesen Fähigkeiten ausgesucht, was du machen darfst in der Gemeinde oder sollst. Du hast eine Fähigkeit und dann wirst du spezifisch gemäß deiner Fähigkeit eingesetzt. Mir hat neulich ein Bruder gesagt, dass er wohin fährt, eine nicht in der Gemeinde, sagt, da gibt es ganz viele große Redner. Die können reden. Weil sie reden können, werden sie als Redner eingesetzt. Andere werden eingesetzt, weil sie musikalisch sind. Dann darfst du singen im Chor. Egal was für eine Fähigkeit du hast, der Feind findet etwas, wie du das einsetzen kannst, egal. Angenommen, wir würden einen Dienst der Heilung einrichten. Das ist was Absurdes, gibt es nicht, zum Glück. Wen würden wir wählen für den Dienst der Heilung? Den Automechaniker? Ich würde sagen, wir nehmen den Arzt. Oder? Aber dann kommt an irgendeinem Punkt der Eindruck von manchen Brüdern oder vom Leib, dass die Methoden des Arztes nicht dem Herrn entsprechen. irgendwas, du kannst vielleicht gar nicht festmachen. Und es wird Gemeinschaft gesucht und sagst, Bruder, ich weiß nicht, aber deine ärztlichen Methoden, und du versuchst das schon, versuch vorsichtig auszudrücken, weil er ist ja der Fachmann. Ich glaube, deine Methoden sind nicht ganz so, also ich habe einen schlechten Eindruck vom Herrn. Glaubst du? Einer, der wirklich, also ich bin kein Arzt, also wenn ich das sagen würde. Aber was merkt denn da, was da rauskommt? Wir beginnen erstens Personen anzusehen. Wir beginnen zweitens, ist die große Gefahr, ich weiß schon, was ich mache. Ich weiß, ich bin der Arzt. Ich weiß, wie ich heilen muss und ich lasse mir nichts mehr vom Leib sagen. Das ist die Gefahr von der Fähigkeit, ich werde stolz, ich überhebe mich. Und ist es trügerisch? Weil ich denke auch noch, ich gefalle Gott. Ich kann das ja gut. Also ich mache, wenn ich was kann, dann kann ich es gut. Und wenn das gut, was ich gut mache, dann ist es auch gut für den Herrn. Also wenn ich gut singen kann, ist es besser, als wenn der Chor schief und krumm singt. Weil wenn ich gerade schön singe, dann ist das viel mehr Herrlichkeit für den Herrn. Denken wir. Das ist trügerisch. Fähigkeit, meine menschliche, natürliche Fähigkeit ist so trügerisch. Ich denke, ich gefalle dem Herrn, ich tue was für den Herrn, aber es ist nicht durch den Tod gegangen. Unsere eigene Fähigkeit, die will der Herr durch den Tod gehen lassen. Und in 2. Korinther 13, ein bisschen mehr Wort und ein bisschen schneller. Hey Jesus. Seite Korinther 13, nicht, dass wir tauglich sind von uns selber. Nein, es ist nicht der zweite Korinther. Es ist 3, 2. Korinther 3. Ja, genau, 5 und 6. Nicht, dass wir tauglich sind. 2. Korinther 3, 5 und 6. Zweite Korinther 3, 5 und 6. Nicht, dass wir tauglich sind von uns selber und uns etwas zuschreiben könnten als von uns selber, sondern dass wir tauglich sind, ist von Gott, welcher uns auch tauglich gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Amen. Herr Jesus, wir sind nicht tauglich von uns selber. Selbst wenn wir Begabungen haben, die der Herr uns gegeben hat, ja, Gaben haben, Neigungen haben, die der Herr uns gegeben hat, der Herr braucht sie nicht, ohne dass sie durch Tod und Auferstehung gegangen sind, sondern von Gott. Amen. Das heißt nicht, dass die Unfähigen jetzt Gitarre spielen. Aber das Gitarrespielen geht durch Tod und Auferstehung. Es gibt noch einen anderen Vers, wo es Gitarrespielen betrifft. Er lässt sich nicht von Menschen Händen dienen, sondern Herr Jesus, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht mit Menschenhänden dienen. Unser Dienst ist nicht mit unseren natürlichen Dingen. Herr Jesus, das ist wirklich wichtig in der Gemeinde. Und ein Beispiel, was ich in dieser letzten Zeit gelesen habe, was eine wirkliche strenge Warnung ist, ist in 2. Samuel 6, Vers 3, Entschuldigung. Herr Jesus, brauchen wirklich Ernsthaftigkeit. Zweite Samuel 6, Vers 3. Die folgende, und das ist die Situation, wo der König David, die Bundeslade wieder nach Jerusalem holen möchte. Die Bundeslade war durch die Philister geraubt worden. Das Zeugnis des Herrn war nicht mehr beim Volk Israel. Und er hat 30.000 Mann hingeschickt und machte sich auf, die Lade zu holen. Ganz schön viel Kraft. Und in Vers 3 sagte, und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achio, der Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achio vor der Lade herging. Und David und das ganze Volk tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zithern und mit Harfen und mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und schlug ihn dort wegen der Unehrbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Perez Usa, so heißt er bis auf diesen Tag. Herr Jesus, was wir vorher über die Fähigkeiten geredet haben, was so ein bisschen lustig klang, ist eigentlich eine, im wahrsten Sinne des Wortes, todernste Angelegenheit. Diese eigene Kraft in der Gemeinde oder die eigene Idee oder die eigene gut gemeinte Hilfe für den Herrn ist tödlich für die Gemeinde. Bringt wahrhaft den Tod. Und die Gefahr ist nicht mal mehr so, dass der Herr dann ein Problem damit hat, aber es ist der Tod für mich, weil ich aus dieser Beziehung des Herrn gerissen werde. Amen. Der Usa hat das gut gemeint. Wirklich gut gemeint. Er wollte die Lade davor für bewahren, dass sie umfällt. Und der Herr hat ihn sofort gerichtet. Er hat ihn nicht nur einfach krank gemacht. Er hat ihm nicht nur einen Blitz irgendwo, dass er erschrickt und es nicht macht. Er hat wirklich den Usa gerichtet dort, direkt dort. Und die Reaktion von David hat mich berührt, es wurde ihm heiß vor Schrecken. Er hat nicht gehadert mit dem Herrn. Das fand ich eine sehr gute Reaktion von David. Der hat nicht gesagt, Herr, das ist doch völlig überzogen. Der hat doch nur helfen wollen. Der Bruder will doch nur das Beste für die Gemeinde. Es wurde ihm heiß vor Schrecken. Ich glaube, manchmal ist uns zu wenig heiß. Hey Jesus. Der Usa war sogar gesetzt, neben dem Wagen zu laufen. Da sage ich so, warum laufe ich sonst neben dem Wagen, wenn ich... Das zählt nicht, ob du gesetzt oder ich gesetzt bin oder nicht gesetzt bin an diesem oder jenem Ort. Ob das mein Dienst ist oder nicht mein Dienst, das spielt keine Rolle. Es geht um das Haus des Herrn. Es geht darum, dass der Herr das für den Aufbau nicht gebrauchen kann. Und Herr Jesus, der Herr muss uns Licht geben, wie er die Gemeinde bauen will und wie nicht. Und wenn wir den Herrn lieben, ich glaube, dass der David hat den Herrn wirklich geliebt, deswegen kam so eine Reaktion, es wurde ihm heiß, weil er gemerkt hat, wir haben dem Herrn nicht angemessen gedient. Die Lade soll nicht auf einem Wagen mit Ochsen nach Jerusalem kommen. Wer den Herrn liebt, der kommt dann zum Herrn und fragt, Herr, was sollen wir machen? Und da heißt es in Vers 9, und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Das ist eine gute Reaktion. Wie, Herr? Wie willst du die Gemeinde bauen? Sollen wir den Herrn mehr fragen? Wenn wir den Herrn lieben, in so einer Nähe, fragen wir doch den Herrn auch, wie willst du die Gemeinde bauen? Wie soll die Lade zur Gemeinde kommen? Wie willst du dich bezeugen, Herr Jesus? Und da hat er auch erstmal gar nicht mehr gewollt, bis der Herr ihm Licht gegeben hat. Und dann haben sie dann nachher ab Vers 12 haben sie gemerkt, ja, wir müssen die Lade anders holen. Und er hat das dann wirklich dem Wort gemäß getan. Es geschah, wenn die Träger der Lade, in Vers 13 hat er noch einmal Träger, lob den Herrn, die Träger der Lade, wenn die 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und einen Mastkalb. Weißt du, was für eine Furcht dabei ist? Alle 6 Schritte im Gemeindeleben. Herr Jesus, sind wir auf dem richtigen Weg? Wie willst du die Lade heimbringen? Dass es wirklich im Tod des Herrn bleiben. Das ist kostbar. Der David. Und er tanzte trotzdem. Ja? Wenn wir mit dem Herrn gehen und in Tod und Auferstehung sind, das heißt nicht, dass wir nicht auch tanzen können im Herrn. Und uns freuen können über die Gemeinde. Aber wir bleiben in dieser Erfahrung des Kreuzes des Herrn. Und der Herr bringt uns heraus aus all diesen Dingen, die aus uns selber beschäftigen. Herr Jesus, Der Herr will uns immer mehr in diese Liebe hineinbringen. Ich will nicht mehr frei sein. Es gibt so Situationen, da ist mein Wille anders als der Wille des Herrn. Und ich weiß das auch. Es gibt so Dinge, da will ich was oder will ich was nicht. Andersrum besser. Ich will was nicht, was der Herr will. Das ist meistens so rum. Sonst drehen wir es um. Der Herr wollte nicht, was wir wollen. Also der Herr will etwas und ich will das nicht. Wie gehe ich damit um? Herr Jesus, was ist mit meinem Willen? Lasse ich das so bleiben? Wochenlang? Monatelang? Jahrelang? Herr, aber ich will, dass das in der Gemeinde so passiert. Ich will, dass das in meinem Leben so passiert. Und dann sagt dir jemand auch noch, du, der Wille des Herrn, ich habe den Eindruck, wäre so und so. Ich will das nicht. Und ich kann mich auch nicht ändern, denn ich bin halt so. Dieses Ich bin halt so habe ich in letzter Zeit irgendwie öfter gehört von verschiedenen Seiten. Ich bin halt so gibt es nicht mehr, wenn ich das Kreuz des Herrn erfahren habe. Wenn ich weiß, was diese Bedeutung des Kreuzes heißt. Da gibt es keinen Willen, der nicht gewendet werden kann. Da gibt es keinen... Ja, da gibt es wirklich nichts, was der Herr nicht wenden könnte. Es gibt nichts, was der Herr nicht besiegen könnte. Herr Jesus. Amen. Danke, Herr. Danke, dass du uns rettest, Herr. Von allem, was niederreißt und was nicht aufbaut.
Amen.
Herr Jesus Christus. Der Feind ist in uns drin und das ist, glaube ich, die große Gefahr, die wir manchmal unterschätzen. Das sind alles Regungen, die vom Feind sind. Ich glaube nicht, dass das nur wir sind, sondern es ist auch wirklich dieses Gift der Schlange, was in uns ist. Das sagt, ich will nicht, was der Herr will. Das etwas einsetzen will von mir selber, was an diesem Kreuz vorbeigehen will, was etwas von meiner Veranlagung einbringen will, von meiner Fähigkeit. Das ist der Feind, der selber der König sein will, der rebelliert hat gegen Gott. Aber es gibt einen Weg für den Aufbau ohne den Feind. Herr Jesus, wir haben heute Morgen schon gesehen, der Herr ist der Erste. Und der Herr ist wirklich auch der Erste, der frei war vom Feind. Es gibt die Stelle in Matthäus 4, wo der Teufel ihn versucht. Und der Abschluss dieser Versuchung ist in Vers 11, Matthäus 4, Vers 11. Da verlässt ihn der Teufel. Lob den Herrn. Da verlässt ihn der Teufel. Der Herr hat ihn widerstanden. Und an irgendeinem Punkt musste dieser Teufel vom Herrn sagen, ich verlasse ihn. So ein wunderbarer Herr. Das ist wirklich gut, dass wir einen haben, den der Teufel verlassen musste. Und es gibt auch für uns einen Weg, wirklich frei zu sein, den Aufbau des Hauses frei von Satan mitzuarbeiten an diesem Aufbau. Und das ist wirklich auch unser Weg durch Tod und Auferstehung. Herr Jesus, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo der keinen Raum hat in einem Punkt. Herr Jesus, es soll ein Aufbau sein, der wirklich frei ist. Und in Johannes 2 haben wir diese Tage gelesen und das hat mich sehr berührt. Johannes 2, Vers 14 bis 21. Können wir das zusammen lesen? Johannes 2, 14 bis 21. Amen. Und er fand im Tempel sitzend die Ochsen und Schafe und Tauben verkauften und die Geldwechsler. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb alle aus dem Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Ochsen, und verschüttete das Geld der Wechsler und stieß die Tische um. Amen. Trag das weg von hier. Mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Da antworteten die Juden und sagten zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zerstört diesen Tempel, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sagten die Juden, dieser Tempel wurde in 46 Jahren erbaut, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Amen. Lob den Herrn. Der Herr beginnt, sein Haus zu reinigen. Lob den Herrn. Und dann sagte der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Und dann sagt er, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Er redete von dem Tempel seines Leibes. Gestern haben wir von der Erschaffung des Menschen gelesen. Und der Herr hat die Gemeinde, seinen Tempel, seines Leibes, sagt er hier, in 3 Tagen aufgerichtet. In 3 Tagen hat er gesagt, will ich ihn aufrichten. In 3 Tagen hat der Herr aufgerichtet, was es für den Tempel seines Leibes alles braucht. Ist aufgerichtet. Ist alles da. Ist fertig. Er sagt, es ist aufgerichtet. Der Tempel wurde in 3 Tagen gebaut. Das sind 3 sehr entscheidende Tage gewesen, in denen eine ganze Menge passiert ist. Aber diese 3 Tage, Herr Jesus, wie viel Raum haben die 3 Tage in der Gemeinde? Diese 3 Tage, Herr Jesus, hat mich sehr berührt. In 3 Tagen hat der Herr alles gemacht. In 3 Tagen hat er alles gemacht, was es braucht zum Aufbau. Tod und Auferstehung. Er ist gestorben und hat einen neuen Menschen auferweckt. Das richtet den Tempel auf, Herr Jesus. Er kann sogar mit voller Freimut sagen, zerstört diesen alten Tempel. Den brauchen wir nicht mehr. Er hat keinen, wie sagt man, keinen zweiten Plan B gebraucht. Lass den mal stehen, falls es nicht klappt. Der Herr konnte mit Freimut sagen, zerstört diesen Tempel. Zerstört dieses alte Testament. Es gibt etwas Neues, das die Wirklichkeit bringt. In 3 Tagen, Herr Jesus. Nicht in 2018 oder 20 oder ich weiß nicht, wann der Herr zurückkommen will und die Gemeinde vollendet ist, sondern in 3 Tagen, Herr Jesus. Alles, was wir brauchen für den Aufbau, hat der Herr in diesen 3 Tagen geschaffen. Wenn wir in dieser Wirklichkeit stehen, dann kann der Herr den Tempel seines Leibes aufrichten. Dann ist es keine lange Sache. Amen. Lob den Herrn. Er redete von dem Tempel seines Leibes. Amen. Herr Jesus, dieser neue Mensch ist so aufbaufähig. Dieser neue Mensch hat alles. Der Christus, der hat einfach alles, was das Haus des Vaters braucht. Er sagt auch, dass das Haus meines Vaters hat wirklich so eine Liebesbeziehung zum Vater. Das ist nicht nur einfach ein Haus, aber er hat das in 3 Tagen, hat er alles vollendet. In 3 Tagen hat er alle Religion beendet. In 3 Tagen hat er Seele vom Geist getrennt. In 3 Tagen hat er meine Fähigkeit zu Ende gebracht. In den 3 Tagen hat er meinen Unwillen zu Ende gebracht. In den 3 Tagen hat er eigentlich auch schon das Gericht gesprochen. Und in den 3 Tagen hat er den Feind zu Schanden gemacht. Hat ihn besiegt. Herr Jesus, der Herr hat den freien Weg, die Gemeinde zu bauen. Amen. Und in uns, zum Abschluss, gibt es nur noch eins. In 2. Korinther 4. Herr Jesus. Herr Jesus. Amen. Lob den Herrn, wenn auch das Leben Jesu offenbar wird. Ich lese euch nur den Vers 12 vor, aber eigentlich gehört 7 bis 11 auch dazu. Aber in Vers 12 heißt es so, ist nun der Tod wirksam in uns, aber das Leben in euch. Das ist wirklich so die Grundlage für den Aufbau. Der Tod ist wirksam in uns, aber das Leben in euch. Wenn diese drei Tage wirksam sind in uns, dann hat der Herr den Weg, durch das Leben die Gemeinde aufzubauen. Nicht durch Lehre oder Fähigkeit, nicht durch Vermögen des Menschen, sondern durch das Leben in euch, Herr Jesus. Dann können wir wirklich sagen, wir sind in allem bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir wissen weder aus noch ein, aber verzweifeln nicht. Herr Jesus, das ist manchmal eine Situation in der Gemeinde. Manchmal unsere Situation mit dem Herrn. Wir erfahren die überschwängliche Kraft, die von Gott ist und nicht von uns. Herr Jesus, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Die Gemeinde ist nur Leben des Herrn. Die Liebe ist ein Ausdruck, ein Teil des Lebens des Herrn. Herr Jesus, so ist der Tod wirksam in uns, aber das Leben in euch. Amen. Amen.